Mario Incandenza wird am Mittwoch, dem 25. November, am Tag vor Thanksgiving 19 Jahre alt. Seine Schlaflosigkeit verschlimmert sich, als die Sendepause von Madame Psychosis in die dritte Woche geht und YYY einen zweiten Anlauf mit der armen Miss Bildung unternimmt, die eine räubersprachliche Lesung der Offenbarung des Johannes angefangen hat, bei der das Fremdschämen dem Hörer richtig wehtut. Ein paar Nächte versucht er im Wohnzimmer vom RH zu WODS einzuschlafen, einem MW-Nischensender, der narkotisierende Orchesterarrangements alter Carpenter-Songs spielt. Das macht alles nur noch schlimmer. Schon komisch, wenn man das Gefühl hat, jemand fehlt einem, den man vielleicht gar nicht kannte. Mario holt sich eine schlimme Brandwunde an der Hüfte, als er sich im Gespräch mit Mrs. Clark an eine heiße Stahlherdplatte lehnt. Seine Hüfte ist unter Orins alter Korthose mit Verbänden umwickelt und wenn er nachts nicht schlafen kann und herumläuft, hört man das Salbenschmatzen. Definitiv wurde die angeborene Behinderung erst diagnostiziert, nachdem sich Mario mit 6 Jahren von Orin die Schulter mit der rotglühenden Spirale eines Tauchsieders hatte tätowieren lassen. Und sie heißt familiäre Dysautonomie, ein neurologisches Krankheitsbild mit vermindertem Schmerzempfinden. Viele ETAler ziehen ihn auf, von wegen hat der es gut. Und sogar Hell spürt manchmal einen Anflug von Neid deswegen. Aber dieses Defizit ist ein ernsthaftes Gefrett und nachgerade gefährlich, wie beispielsweise die verbrannte Hüfte zeigt, die erst entdeckt wurde, als Mrs. Clark dachte, ihr wären die Auberginen angebrannt. Im RH liegt er auf der Luftmatratze in einem engen Daunenschlafsack.
Schlafsack am Rand des violetten Pflanzenlichts. Der Wind rüttelt am großen Ostfenster. Und er lauscht den weichgespülten Geigen und etwas, das wie eine Zither klingt. Von oben hört man manchmal einen Schrei, schrill und langgezogen aus Richtung der Zimmer von CT und der Moms. Mario passt genau auf, ob sich das Geräusch am Ende als Lachen oder Schreien von Avril erweist. Sie leidet an Pavor Nocturnus, potenzierten Albträumen gewissermaßen, die Kleinkinder befallen. Und anscheinend auch Erwachsene, die ihre Hauptmahlzeit kurz vor dem Zubettgehen einnehmen. Seine Abendgebete dauern fast eine Stunde, manchmal auch länger, und sind keine Pflichtübung. Er kniet dabei nicht. Es ist eher eine Art Gespräch. Und er spinnt nicht. Er hört dabei keine Stimmen oder jemanden, der ihm antwortet, hat Hell herausgefunden. Hell hat ihn gefragt, wann er zum Schlafen wieder in ihr Zimmer zurückkommt. Und da hat sich Mario gut gefühlt. Er versucht sich Madame Psychosis, die in seiner Fantasie sehr groß ist, vorzustellen, wie sie in einem XL-Liegestuhl am Strand liegt, lächelt, tagelang kein Wort sagt und sich nur ausruht. Es klappt aber nicht sehr gut. Er weiß nicht, ob Hell traurig ist. Es gelingt ihm immer weniger, Hells Geisteszustand festzustellen. Oder ob er gute Laune hat. Das beunruhigt ihn. Früher wusste er praktisch präverbal aus dem Bauch heraus, wo Hell war und was er gerade machte. Auch wenn Hell weit weg war und spielte. Oder wenn Mario weg war. Und jetzt kann er das nicht mehr spüren. Das beunruhigt ihn und fühlt sich an, wie wenn man in einem Traum etwas Wichtiges verloren hat und sich nicht einmal mehr erinnern kann, was es war. Aber es ist wichtig. Mario liebt Hell so sehr, dass er davon Herzklopfen bekommt. Er braucht sich nicht zu fragen, ob der Unterschied bei ihm oder seinem Bruder liegt, denn Mario ändert sich nie. Als er das Büro der Moms nach ihrer Konnexion verlassen hatte, hatte er ihr nicht erzählt, dass er noch herumlaufen würde. Für gewöhnlich versuchte Avril auf unaufdringliche Weise, Mario von seinen Nachtwanderungen abzubringen, weil er nachts nicht gut sieht und die Gegend um den Hügel der ETA herum nicht die beste Nachbarschaft ist. Außerdem ist nicht zu eskamotieren, dass Mario körperlich praktisch für jeden eine leichte Beute wäre. Und auch wenn die familiäre Dysautonomie den Vorteil relativer körperlicher Furchtlosigkeit
mit sich bringt.
Anmerkung 242. Auch darum ist er einverstanden,
sich von Stitz' Oberbalken weit in den freien Raum hinaushängen zu lassen, um die Spieler auf allen Courts zu filmen. Einzig gehalten vom festen Griff eines Prorektors an der Rückseite seiner Schlossweste. Die Spieler finden Marios hinauslehnende Skispringerhaltung vor dem Krähennest unglaublich furchteinflößend, verwegen und waghalsig. Und Avril verlässt an Filmtagen auf dem Court nicht einmal das RH.
Beschränkt sich Mario aus Rücksichtnahme auf Avrils Sorgen bei seinen Schlaflosigkeitsbummeln auf ein ziemlich eng umrissenes Gebiet.
Anmerkung 243. Und das, obwohl Avril ihre Besorgnis in Bezug auf Marios nächtliche Sicherheit diesem gegenüber nie offen angesprochen hat, weil sie ihm nicht den Eindruck vermitteln wollte, er wäre seiner Behinderungen und seiner Verwundbarkeit wegen etwas Besonderes. Oder sie mäße mit zweierlei Maß, wenn sie Hal allabendlich gehen ließe, wohin er nur wolle. Oder sie blockiere auch nur im allergeringsten Marios Autonomie und Freiheitsbewusstsein, weil er sich ja Sorgen um ihre Sorgen machen könnte. Was er übrigens tut. Ziemlich viel sogar. Also, sich Sorgen machen, weil sich Avril seinetwegen Sorgen macht. Falls das nachvollziehbar ist.
Manchmal streift er über das Gelände des Enfield Marine PHH am östlichen Fuß des Hügels, weil das eingezäunt ist, das Gelände jetzt. Und er kennt ein paar Wachleute vom IM aus der Zeit, als sein Vater sie in seinem schrulligen, bei Anruf Wollust Bostoner Polizisten darstellen ließ. Und er mag das IM-Gelände bei Nacht, weil das Licht in den Fenstern der verschiedenen Ziegelbauten gelbes Lampenlicht ist.
Anmerkung 244. Genau wie Charles Tavis, sein Onkel mütterlicherseits, hegt Mario eine Abneigung gegen Neonlicht.
Und er die Menschen im Erdgeschoss sehen kann, wie sie Karten spielen, sich unterhalten oder TP sehen. Er mag auch weiß getünchte Ziegelmauern, unabhängig von ihrem Instandhaltungsgrad. Und viele Menschen in den verschiedenen Ziegelhäusern sind beschädigt oder schief und neigen sich zu einer Seite, oder sind in sich verkrümmt, sieht er durch das Fenster und er fühlt sich dann in aller Welt verbunden. Und das ist gut gegen Schlaflosigkeit. Aus einem abgedunkelten Fenster im ersten Stock hört man eine Frauenstimme ohne große Dringlichkeit um Hilfe rufen. Anders als die Schreie, die das nächtliche Lachen oder Schreien der Moms kennzeichnen. Und auf der anderen Seite des Sträßchens, in dem dicht an dicht Autos parken, die um 0 Uhr umgestellt werden müssen, liegt ein Haus, dessen Rektorin behindert ist und eine Rollstuhlrampe hat einbauen lassen. Und Mario tagsüber schon zweimal zu einer koffeinfreien Millennial Fizzy eingeladen hat. Und Mario mag das Haus. Es ist voll und laut, kein Möbelstück hat einen Schutzüberzug aus Plastik, niemand nimmt Notiz von irgendwem oder macht eine Bemerkung über eine Behinderung. Die Rektorin ist zu allen freundlich und die Leute weinen voreinander. Drinnen riecht es wie ein Aschenbecher, aber beide Male hat sich Mario in Annets Haus wohlgefühlt, weil es ganz echt ist. Die Menschen weinen und machen Krach und werden weniger unglücklich. Und einmal hat er gehört, wie jemand mit ganz normalem Gesicht Gott gesagt hat. Und niemand hat ihn komisch angesehen oder weggesehen oder auf diese Weise gelächelt, wo man gleich weiß, dass er verunsichert ist. Nach 23 Uhr können Menschen von draußen da aber nicht mehr rein, weil sie eine Sperrstunde haben. Also wackelt Mario nur über den aufgebrochenen Gehweg und schaut sich durch die Erdgeschossfenster die verschiedenen Leute an. Alle Fenster sind hell erleuchtet, einige auch ein Stück hochgeschoben. Und die Geräuschkulisse
ist die, die aus einem Haus voller Menschen nach außen dringt. Aus einem Fenster im ersten Stock, das zur Straße hinausgeht, hört man ein »Gib das her! Gib das her!« Jemand weint und jemand anderes lacht oder hat einen fürchterlichen Hustenanfall. Aus einem Küchenfenster an der Seite hört man eine gereizte Männerstimme, die etwas zu einem anderen sagt, der gerade sinngemäß gesagt hat, »Dann besorgt ihr ein Gebiss«, gefolgt von Schimpfwörtern. In einem anderen Fenster im ersten Stock, drüben an der Seite über der Rollstuhlrampe und dem Küchenfenster, wo der Boden weich genug ist, um die Belastung eines Polizeischlosses und eines Bleiblocks hübsch abzufedern, bauscht sich als Vorhang eine der Länge nach aufgehängte Fahne. Und auf einem alten, halb abgekratzten Aufkleber an der Scheibe ist noch ein kursives »Eile mit W« zu erkennen. Und Mario fesselt der leise, aber unverkennbare Klang einer aufgenommenen Sendung von plus minus 60 Minuten mit Madame Psychosis, die Mario nie mitgeschnitten hat, weil er das irgendwie nicht richtig fand. Aber er ist seltsam fasziniert, dass jemand in Annette Smith denkt, aufnimmt und wieder abspielt. Was hinter dem offenen Fenster mit dem sich bauschenden Fahnenvorhang hervordringt, ist eine von den alten Sendungen, noch aus dem Jahr des Wunderhuhns, Madames Debütjahr, als sie manchmal die ganze Stunde und mit leichten Dialektspuren sprach. Ein Ostwind peitscht Mario die dünnen Haare nach hinten vom Kopf weg. Sein Stehwinkel beträgt 50 Grad. Ein Mädchen in einem kleinen Pelzmantel und unbequem aussehenden Blue Jeans klackert auf Stöckelschuhen über den Gehweg und geht die Rampe zum Hintereingang von Annette's hoch, ohne sich anmerken zu lassen, dass sie jemanden mit einem total großen Kopf bemerkt hat, der von einem Polizeischloss geschützt auf dem Rasen vor dem Küchenfenster steht. Die Dame hat so viel Make-up aufgetragen, dass sie unpässlich aussieht. Aber die Wirbelschleppe ihres Vorbeigehens riecht sehr gut. Irgendwie spürt Mario, dass der Mensch hinter der Flagge ebenfalls eine Frau ist. Er findet, es ist nicht ausgeschlossen, dass sie einem Mithörer ihre Mitschnitte leiht, wenn er sie darum bittet. Normalerweise erklärt er Fragen der Etikette mit Hell ab, aber unglaublich kenntnisreich und klug ist. Wenn er an Hell denkt, klopft sein Herz und seine dicke Stirnhaut wird ganz runzlig. Hell wird auch wissen, wie man Privatbänder von durch die Luft gesendeten Sachen nennt. Vielleicht besitzt die Dame ja ganz viele Bänder. Das hier stammt aus
dem ersten Jahr von plus minus 60 Minuten, als Madame noch mit Dialektresten sprach und in der Sendung oft klang, als unterhielte sie sich ausschließlich mit einem Menschen oder einer Figur, der bzw. die ihr sehr wichtig war. Die Moms hatte ihm erklärt, wenn man nicht verrückt ist und sich mit jemandem unterhält, der gar nicht da ist, heißt das Apostrophe und gilt als echte Kunst. Die ersten Sendungen von Madame Psychosis hatte Mario lieb gewonnen, weil er das Gefühl hatte, einer traurigen Frau zuzuhören, die aus vergilbten Briefen vorlas, die sie an einem Regennachmittag aus einem Schuhkarton genommen hatte. Sachen über gebrochene Herzen, geliebte Menschen, die starben und US-amerikanisches Weh. Sachen, die echt waren. Es wird immer schwerer, wahre Kunst über Sachen zu finden, die auf diese Weise echt sind. Je älter Mario wird, desto mehr verwirrt ihn die Tatsache, dass an der ETA jeder, der älter ist als beispielsweise Kent Blott, echte Sachen unangenehm findet und sich geniert.
als gäbe es eine Vorschrift, dass echte Sachen nur erwähnt werden dürfen, wenn man gleichzeitig die Augen verdreht oder auf nicht glückliche Weise lacht. Heute hatte er da das schlimmste Gefühl beim Mittagessen, als Michael Pamulus ihm erzählte, er hätte da eine Idee für einen telefonischen Gebetsservice für Atheisten, wo der Atheist die Nummer anruft und am anderen Ende klingelt es nur endlos, aber keiner geht dran. Der Witz war gut und Mario verstand ihn. Unangenehm war nur, dass Mario an dem großen Tisch der Einzige war, der glücklich lachte. Alle anderen schlugen die Augen nieder, als lachten sie über einen Behinderten. Das ganze Thema war Mario viel zu hoch. Und als er seine Verwirrung Lyle gegenüber ansprach, verstand er dessen Antworten nicht. Auch Hal war ausnahmsweise keine Hilfe, denn der schien sich noch unbehaglicher zu fühlen und sich noch mehr zu genieren als Marios Tischnachbarn. Und wenn Mario auf echte Sachen zu sprechen kommt, nennt Hal ihn immer Trollo und tut so, als hätte er sich nass gemacht und Hal würde ihm sehr geduldig beim Umziehen helfen. Viele Menschen erscheinen aus der Dunkelheit, gehen an ihm vorbei und begeben sich zur Sperrstunde ins Haus. Alle wirken scheu und gucken finster, um zu zeigen, dass sie nicht scheu sind. Die Männer haben die Hände in den Manteltaschen vergraben und die Frauen haben die Hände an den Kehlen und drücken die Mantelaufschläge zusammen. Ein junger Mann, den Mario noch nie gesehen hat, sieht,
wie das Polizeischloss ihm zu schaffen macht und hilft ihm, die Stange zu lösen und den Bleiblock im Rucksack zu verstauen. Eine kleine gute Tat und die Welt sieht gleich ganz anders aus. Mario ist auf einmal so müde, dass er nicht weiß, ob er es noch den Hügel hoch nach Hause schafft. Die Musik, die am Anfang von Madame Psychoses Karriere gespielt wurde, ist genau dieselbe wie an deren Ende. Was unzumutbar klingt, so ohne sie. Marios Schräggang ist ideal, um Hügel hochzugehen. Seine Hüftsalbe gibt Geräusche von sich, aber es tut nicht weh. Bevor sich die Bäume am Hügel hinter ihm schließen und von Annette House nur ein paar gelbe Lichtsplitter übrig lassen, sieht Mario als letztes einen breiten Jungen mit einem quadratischen Schädel, der hinter dem großen, vorstehenden Fenster im Büro der Rektorin von Annette House, das auf die Avenue, die Eisenbahngleise und den sauberen Lebensmittelladen der Angies Vater und Sohn hinausgeht, in dem Mario, wenn er an kalten Vormittagen vorbeikommt, gelben Tee bekommt, am schwarzen Schreibtisch der Rektorin vorgebeugt etwas schreibt, am Bleistiftende kaut und den einen Arm unbequem verkrümmt um das herumlegt, wohinein er schreibt, wie ein langsamer Junge bei einer Klassenarbeit in der Förderklasse drüben an der Ringed Latin.